Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Thekla Jahn. Hallo. And the winner is Europe, beziehungsweise die Europäer. Noch nie war die Wahlbeteiligung so hoch wie bei dieser Europawahl. Das gilt für fast alle EU-Länder. Das ist ein gutes Zeichen, doch die Wahlergebnisse mancherorts, sie sind hoffentlich kein böses Omen für Meinungsfreiheit, Toleranz und einen aufgeklärten gesellschaftlichen wie wissenschaftlichen Diskurs. Der Umgang mit Wissenschaftlern ist nämlich nicht überall in Europa gleich. Freie und ergebnisoffene Forschung nicht überall und umfänglich möglich. Sollte endlich mit der Gründung einer Exiluniversität begonnen werden? Darüber reden wir heute in Campus und Karriere. Aber zuvor geht es in das Land, das 2019 möglicherweise zum letzten Mal bei der Europawahl dabei war.
Campus und Karriere. International.
Das Vereinigte Königreich wird politisch gerade kräftig durchgewirbelt. Theresa Mays angekündigter Rücktritt, die Brexit-Klatsche bei der Europawahl für Labour und Tories. Doch hinter diesem politischen Großtheater spielt innenpolitisch noch ein großer Visaskandal eine Rolle. Dabei geht es ausschließlich um Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland. 2014 wurde zigtausend Indern und Pakistanern das Visum entzogen, weil sie angeblich in einem Sprachtest betrogen hatten. Das Home Office zwang damals viele dazu, ihr Studium abzubrechen und auszureisen, ohne die Vorwürfe weiter zu prüfen. Aber kann es wirklich sein, dass mindestens 34.000 Studierende vorsätzlich betrogen haben? Sandra Prister hat einen der Angeklagten getroffen. Er kommt ursprünglich aus Pakistan, hat bei seinem Onkel in Großbritannien Unterschlupf gefunden und kämpft seit 4 Jahren, um sein Recht bleiben und studieren zu dürfen.
Ich bin dorthin gegangen. Ich erinnere mich noch an den Typen. Der hat meine Personalien kontrolliert. Er hat mich fotografiert. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. Und ich habe das ziemlich gut hingekriegt.
I did quite well, to be honest.
5 Jahre ist es her, dass das britische Innenministerium etwa 34.000 Studierende beschuldigt hat, bei einem Englischtest geschummelt zu haben. Zuvor hatte die BBC-Sendung Panorama durch Undercover-Filmaufnahmen in 2 Testzentren nachgewiesen, dass es Unregelmäßigkeiten gab. Einige Studierende offenbar englische Muttersprachler eingeschmuggelt hatten, die an ihrer Stelle den 2-tägigen Test of English for International Communication absolvierten. Daraufhin trug das britische Innenministerium der US-Firma Educational Testing Services, die mit den Sprachtests betraut war, auf, alle rund 60.000 Tests, die zwischen 2011 und 2014 stattgefunden hatten, nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis war, dass mehr als 90% der Teilnehmer sicher oder wahrscheinlich geschummelt hätten, wie Caroline Noakes, derzeit Staatssekretärin im Innenministerium, kürzlich im Unterhaus sagte. Eine Analyse der Testergebnisse hat ergeben, dass 33.725 Tests ungültig sind und 22.694 Ergebnisse waren fragwürdig. Letztere hatten die Chance, den Test zu wiederholen oder sich nochmal befragen zu lassen, bevor wir aktiv wurden. Können tatsächlich mehr als 90% aller Studierenden bei einem Sprachtest geschummelt haben, ohne dass es der beauftragten Firma auffiel? Trotz aller Zweifel machte das Innenministerium 2014 offenbar kurzen Prozess. Es entzog oder verkürzte alle Visa der 34.000 angeblichen Betrüger. Wie viele Studierende dann unfreiwillig das Land verließen, ist noch unklar. Der Guardian spricht von 1.000 Studierenden. Hunderte wurden in Sicherungsverwahrung gebracht. Und etwa 300 Fälle sind noch vor Gericht, weil ehemalige Studierende Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt haben. Auch Hussein.
They said, okay, we're gonna detain you, we're gonna send you back home, or we got a flight booked for you.
Sie haben gesagt, wir werden dich hier festhalten und dann nach Hause schicken. Wir haben schon einen Flug gebucht. Du wirst deine Würde verlieren. Ich bin in einem offenen Gefängnis, bis diese Sache geklärt ist.
I'm in an open jail, unless this matter is solved.
Tom MacDonald hat den massenhaften Visa-Entzug als Kopf des National Audit Office, einer Art unabhängigem Rechnungshof, untersucht. Er sagt, die Rekonstruktion ist extrem schwierig, weil viele Fälle nur ungenau und nach 2016 gar nicht mehr im Innenministerium nachgehalten wurden. aber er sehe deutliche Anzeichen, dass das Innenministerium überreagiert habe.
There are around 300 people who have cleared their name officially of cheating in the courts.
Es gibt ungefähr 300 Leute, die von Gerichten offiziell vom Betrug freigesprochen wurden. Weitere 5000 Leute wurden aus ihren Colleges rausgeworfen, obwohl sie überhaupt nicht am Test teilgenommen hatten. Und viele von ihnen hatten enorme Probleme, wieder einen Platz an einer anderen Uni zu finden.
And many of them found it difficult to find other colleges that would take them on.
Tom McDonald glaubt, dass im Moment nur die Spitze des Eisbergs zu sehen ist.
Well, the Home Office set up a working group to try and address this particular problem, but
das Innenministerium hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, aber nur ein Fünftel der Leute, die sie als potenziell Geschädigte identifiziert haben, konnte ausfindig gemacht werden. Nur denen wurde geholfen. Wir glauben, das ist nur eine kleine Gruppe von den Tausenden, die von dem Problem betroffen sind. Ihre Eltern haben oft mehrere 10.000 Pfund investiert, damit sie in Großbritannien studieren können. Jetzt kommen sie zurück, ohne Abschluss und abgestempelt als Betrüger.
Von Großbritannien quer durch Kontinentaleuropa an die östlichste Grenze der EU nach Litauen. Dort mitten in der Hauptstadt Vilnius gibt es eine Universität, von der die meisten Bewohner der Stadt noch nichts gehört haben. Denn an der Europäischen Humanistischen Universität studieren vor allem Weißrussen. Derzeit sind es 750. Sie haben die Exil-Universität gewählt, weil sie dem Bildungssystem in ihrer Heimat entkommen wollen. Ein Bildungssystem, das politisch indoktriniert. Florian Kellermann hat sich in der EHU, wie die Universität im Kürzel heißt, umgeschaut.
Maxima Smilta führt durch ein altehrwürdiges Kloster. Das Gebäude im Zentrum von Vilnius stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Heute wird hier nicht mehr gebetet, sondern gelehrt. Die litauische Regierung hat das denkmalgeschützte Objekt einer besonderen Hochschule überlassen, sagt Maximas, ein Absolvent und heute Sprecher der Universität. Juristisch sind wir eine private litauische Universität, aber de facto sind wir die einzige weißrussische Hochschule, wo kritisches Denken gefragt ist. Zur Lehre gehört auch, dass sich die Studierenden in die Gesellschaft einbringen. Die Europäische Humanistische Universität, kurz EHU, wurde in Minsk in Weißrussland gegründet, direkt nach dem Zerfall der Sowjetunion 1992. Ein Philosophieprofessor gründete die Hochschule. Er wollte ein pluralistisches Land, das sich Richtung Westen entwickelt. Dem autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko war die Universität deshalb ein Dorn im Auge. Professor Gerd Rüdiger Wegmershaus leitet derzeit das Zentrum für Deutschlandstudien an der Universität.
Und da wurde die Uni dann 2004 von Lukaschenko und dem Regime geschlossen und ist dann hierher umgezogen ins Nachbarland Litauen und hat hier Asyl bekommen, ist eine University in Exile und ist eine Exiluniversität und der Unterricht läuft seit 2006 hier wieder in Vilnius.
Die Hochschule wird unter anderem von der Europäischen Union gefördert. Interessierte müssen eine Aufnahmeprüfung ablegen. Die Höhe der Studiengebühr hängt davon ab, wie gut der Bewerber oder die Bewerberin abschneidet. Wer Bedürftigkeit nachweisen kann, bekommt ein Stipendium. Etwa die Hälfte der Studierenden ist ständig in Vilnius, die andere absolviert ein Fernstudium und kommt 5-mal pro Jahr für eine Woche in die litauische Hauptstadt. Die meisten jungen Weißrussen wollen einfach dem völlig verschulten Bildungssystem in der Heimat entfliehen, mit seinen veralteten, überfrachteten Lehrplänen. Außerdem würden die Studierenden in Weißrussland politisch indoktriniert, meint Svetlana, die Tourismus studiert. Dort gibt es auch das Pflichtfach Ideologie des weißrussischen Staats. Es ist doch komisch, wenn einem vorgeschrieben werden soll, wie man zu denken hat. Dieses Fach dient vor allem dazu, die autoritäre Regierung von Präsident Lukaschenko zu rechtfertigen. Der orientiert sich seit seinem Amtsantritt vor 25 Jahren am Erbe der Sowjetunion. Das schlage auf den Inhalt durch, der an Universitäten in Weißrussland gelehrt wird, sagt Svetlana. Zum Fach Tourismus gehört auch Geschichte. Und die wurde schon in der Schule sehr einseitig unterrichtet. Zum Beispiel haben wir nicht erfahren, wie viele Menschen dem Terror von Stalin zum Opfer gefallen sind. Stattdessen wurde uns nur gesagt, wie viele Verurteilte in der Sowjetunion später rehabilitiert wurden. Allerdings ist auch die Universität in Vilnius nicht ganz unumstritten. Dem Gründer Anatoli Michailow wurde vorgeworfen, dass er die Hochschule autoritär führe und Kritiker von der Universität gedrängt habe. Sprecher Maximas Milta weist die Vorwürfe zurück. Richtig sei nur, dass die EHU heute weniger Dozenten beschäftige als früher, meint er. Für weißrussische Wissenschaftler ist die EHU attraktiv, weil sie hier freier lehren und forschen können. Allerdings bringen sie sich dadurch auch in Schwierigkeiten, sagt Maxima Smilta. Das gilt vor allem für diejenigen, die bei uns nicht in Vollzeit arbeiten und noch eine Anstellung in Weißrussland haben, die Historiker zum Beispiel in einem Museum. Dort werden sie oft unter Druck gesetzt. Sie seien gegen den weißrussischen Staat, wird ihnen vorgeworfen. Vor allem in kleineren Städten gäbe es auch Druck auf die Familien der Studierenden, sagt Maxima Smilta. Wenn diese sich bewerben, rufe schon mal der Geheimdienst an. Er will die Eltern dann überzeugen, ihr Kind lieber in Weißrussland studieren zu lassen. Doch das Land profitiert letztendlich auch von der EHU. Über 60% der Absolventen kehren in ihr Heimatland zurück, mit neuen Ideen und frischem Wissen.
Die Exiluniversität für Weißrussen in Litauen. Dass in einem autoritär regierten Regime wie Weißrussland freie Meinungsäußerung und Wissenschaftsfreiheit bedroht sind, verwundert eigentlich nicht. Aber innerhalb der Europäischen Union? Die Europawahl gestern hat es gezeigt. Rechtspopulisten in Frankreich, die rechte Lega in Italien, die nationalkonservative PiS in Polen oder die rechtsnationale Fidesz in Ungarn. Sie sind in ihren Ländern stärkste Partei. Das könnte Auswirkungen haben auf Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. In einigen Ländern hat es das auch bereits. So zum Beispiel in Ungarn. Die Central European University in Budapest wurde aus ihrem Land vertrieben und wird in Wien im Exil weitergeführt. Ist es in Europa an der Zeit, über eine europäische Exiluniversität nachzudenken? Die Fraktion Die Linke fordert eine entsprechende Gründung und hat einen Antrag im Bundestag eingereicht. Uns telefonisch verbunden ist Nicole Gulke, Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Warum ist die Gründung einer europäischen Exiluniversität wichtig? Es gibt doch schon wissenschaftliche Einrichtungen und Programme für verfolgte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie die Academy in Exile. Reichen die nicht aus?
Also Hintergrund tatsächlich für unsere Initiative war natürlich oder ist der Rechtsruck in vielen Ländern Europas und auch weltweit. Und wir erleben eben, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, damit einhergehende Einschränkung von Meinungsfreiheit und vielfach eben auch Wissenschaftsfreiheit. Bis hin, ich nenne mal das Beispiel Türkei, wirklich auch zur politischen Verfolgung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und was wir eben beobachten, ist, dass es zwar schon einzelne Programme und Initiativen gibt, also Hilfsprogramme und anderes, Stipendienprogramme, aber was man eben sagen muss, die sind bisher meist rein national organisiert. Sie sind bisher auch sehr kurzfristig, also meistens reden wir da über Förderzeiträume von 1 bis 2 Jahren und selten auch mit einer auskömmlichen finanziellen Perspektive untersetzt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Exiluniversität soll vor allem auch die Versorgung für Wissenschaftler gewährleisten.
Genau, also es soll Orte schaffen, Räume schaffen, natürlich sozusagen integriert ins europäische Wissenschaftssystem, aber Räume und Orte schaffen, wo bedrängte bis hin eben auch verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder in den freien Austausch auch treten können und wo sie eben Andockpunkte finden können, um selber, wenn sie tatsächlich ins Exil mit ihrer Arbeit gezwungen werden, weiterarbeiten zu können und wo sie aber eben auch in den europäischen Austausch gehen können, um ein Stück weit auch, dass es auch zumindest einer der Ansprüche an den Ursachen zu forschen der gesellschaftlichen Prozesse, die europäischen Länder gerade umtreiben und in diese Richtung leider eben auch treiben.
Sie werden also selber daran forschen, was Ihnen widerfährt als verfolgte Wissenschaftler? Also
ein Stück weit auf jeden Fall. Ich denke, das sollte natürlich auch Kennzeichen und Gegenstand einer solchen Initiative sein.
Ideen und Vorschläge als solche sind ja immer schön und gut, aber dann gibt es viele Fragen, die daran hängen. Eine zum Beispiel ist die, wer soll eine europäische Exiluniversität finanzieren?
Na, wir stellen uns vor, dass das schon im Rahmen der Europäischen Union als ein Förderprogramm aufgelegt werden kann, wirklich als eine europäische Initiative. Wir haben uns jetzt gewünscht, dass Deutschland damit auch mit gutem Beispiel vorangeht und so eine Initiative eben auch startet, weil wir natürlich schon sagen, Europa und speziell Deutschland hat auch eigene Erfahrungen genau damit auch schon mal gemacht, mit der massiven Einschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. Wir blicken ja zurück auf eine ganze Reihe renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der nationalsozialistischen Diktatur ins Ausland und ins Exil gezwungen waren, wie Sigmund Freud, Theodor Adorno, Hannah Arendt und andere. Und deswegen finden wir, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um wirklich mit einem guten Beispiel voranzugehen und die Initiative an der Stelle zu ergreifen.
Ein anderer wichtiger Punkt ist, wer verwaltet eine solche europäische Exiluniversität und wo soll sie beheimatet sein? Denn darüber gibt es vermutlich Streit.
Also wir würden uns vorstellen, dass eine Exiluniversität schon auch an mehreren Hochschulstandorten beheimatet sein kann und sollte, weil es
also
uns
transnational.
Genau, transnational, weil es uns natürlich nicht darum geht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen dann letztlich an einem Punkt zusammengeführt und quasi ghettoisiert werden, sondern natürlich geht es auch darum, an verschiedenen Hochschulstandorten in der Europäischen Union, in europäischen Ländern tatsächlich auch in den Austausch zu gehen, aber eben unter einem Dach und unter einem Förderprogramm oder einer Förderlinie.
Kann man sich das so vorstellen, dass diese Exiluniversität dann angegliedert wird an bereits existierende Universitäten in verschiedenen Ländern? Oder werden das eigenständige Institutionen sein?
Also da muss ich an der Stelle sagen, wir sind da offen über die Frage, wie das am besten passieren kann. Ja, ich kann mir beide Varianten als gewinnbringend vorstellen. Die Frage ist, auf wie viel Offenheit stößt so eine Idee auch in der Europäischen Union? Auf wie viel Offenheit stößt so eine Idee auch im Wissenschaftssystem? Wir haben halt in den letzten Monaten verstärkt die Rufe nach so einer Institution aus dem Wissenschaftssystem selber wahrgenommen. Sie haben die Beispiele selber schon gebracht. Uns haben auch starke Rufe aus der Türkei zum Beispiel erreicht, wo ja wirklich hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ähnlich wie Lehrerinnen und Lehrer und Journalistinnen und Journalisten, wirklich verfolgt werden und unter Druck gesetzt werden. Deswegen hoffen wir, dass sich wirklich auch in den Ländern, wo wir eben noch ein ganz anderes politisches Meinungsklima haben und noch wirklich Wissenschaftsfreiheit haben, dass wir jetzt auch die Chance nutzen, darüber in eine Debatte zu treten. Über die ganz konkrete Ausgestaltung sind wir auch an vielen Stellen offen, weil es uns wirklich darum geht, da gemeinsam eine Initiative auf den Weg zu bringen im Sinne von Wissenschaftsfreiheit.
Sagt Nicole Gulke, Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, die einen Antrag zur Gründung einer europäischen Exiluniversität in den Bundestag eingebracht hat.
Thank you.
Bildung und Digitalisierung. Digitalisierung und Bildung, das eine geht nicht ohne das andere. Mit ziemlichem Zeitverzug setzt Deutschland in seinen Schulen nun an zum Sprung auf den längst fahrenden Digitalzug. Von interaktiven Whiteboards ist die Rede, Lernvideos und Tablets sollen allerorten zum Einsatz kommen, demnächst. An der Universität Marburg ist ein Professor schon viel weiter. Er experimentiert in seinen Lehrveranstaltungen mit einem Roboter. Vorlesungen hat er abgeschafft, denn wer die Digitalisierung zu Ende denke, müsse den fundamentalen Wandel auch mitmachen. Sven Kästner hat sich angeschaut, wie weit das Experiment mit dem Roboter schon gediehen ist.
Welcome to today's practical, which is dedicated to sound waves.
Ein Seminar in englischer Phonetik an der Philipps-Universität Marburg. 16 Studierende sitzen in Vierergruppen an den Seminartischen. Vorne steht Yuki, ein 1,20 Meter großer humanoider Roboter mit kindlich großen Augen. Er führt durch die ersten 10 Minuten der Lehrveranstaltung.
Here is the first question. What are formants?
Die Frage nach den Formanten, einem phonetischen Fachbegriff, erscheint automatisch in Multiple-Choice-Form auf den Smartphones und Laptops der Studierenden. Dort sollen sie die richtige Lösung anklicken. Roboter Yuki wertet die Antworten aus und stellt die nächste Frage.
But how can I play it on that?
You just mark that part and now you click on that part.
Dozent Jürgen Handke hat unterdessen Zeit, sich um die Fragen einzelner Lernender zu kümmern.
Das Haupteinsatzgebiet dieses Robotertyps ist der Einsatz als Partner. Idealerweise übernimmt er einen großen Teil des Geschehens im Hörsaal und erleichtert mir, als Betreuer, ich bezeichne mich ganz bewusst nicht mehr als Lehrer, sondern als Lernbegleitung, als aktive Lernbegleitung, soll mich unterstützen und mir große Freiräume verschaffen, damit ich mich sehr gut um die Studenten dann auch kümmern kann.
Handke ist Professor für Linguistik und experimentiert schon seit Jahren mit Konzepten für eine digitale Wissensvermittlung. Seine Vorlesungen hat er mittlerweile abgeschafft.
Die Rolle des Hochschullehrers ändert sich ja gerade. Von dem weisen Menschen, der vorne als Gralshüter des Wissens an sein Publikum zu einer Zeit, an einem Ort, in einer Lernintensität Inhalte vermittelt, der ist heute nicht mehr notwendig, weil diese Inhalte zumeist im Internet ja schon vorliegen. Man muss sie nur zusammenstellen und den Studierenden irgendwie zugänglich machen.
Das erledigt Handke auf seiner Lernplattform im Internet. Von den Studierenden verlangt er, dass sie sich dieses Wissen vor der Lehrveranstaltung anlesen. Ob sie das auch getan haben, kann der Professor im Seminarraum nach wenigen Klicks im Internet sehen.
Die Studenten erscheinen ziemlich gut vorbereitet. Der Schnitt liegt bei etwa so 80%. 80% heißt also der Testlevel und 80% übrigens auch derjenigen Studenten, die die Tests vorher absolviert haben und damit dokumentiert haben, ich habe alles verstanden.
Für seine radikal andere Form des Lehrbetriebes erhält Handke nicht nur Zustimmung. Selbst am eigenen Institut lehnen Kollegen seine Digitalexperimente ab. Auch die Reaktionen der Studierenden sind durchwachsen.
Es ist schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass jemand direkt überprüfen kann, wie man seine Arbeit zu Hause für sich macht. Andererseits finde ich das dann doch recht gut, weil eben der Professor direkt sehen kann, okay, wo sind die Defizite bei den Studenten, da dann eben genauer eingehen kann.
Es ist nicht so langweilig wie die alte Methode. Deshalb finde ich es gut, dass gleich in der Zukunft, dass wir die Professoren brauchen nicht so viel die kleinen Dinge, zum Beispiel die kleinen Fragen zu antworten oder die unwichtigen Dinge zu machen.
Dass unser Professor direkte Einsicht hat, wie wir unsere Arbeit zu Hause machen, das finde ich etwas schwierig, da es uns so ein bisschen den eigentlichen Sinn eines Studiums nimmt, nämlich die selbstständige Arbeit und das selbstständige Organisieren von Arbeit.
Noch hat der Roboter-Einsatz Experimentalcharakter. Handke und seine Mitarbeiter verfeinern die Programmierung, forschen nach weiteren Einsatzmöglichkeiten und wissen mittlerweile auch, was bei den Studierenden nicht ankommt.
Sie wollen keine Vorträge vom Roboter hören, aber sie wollen mit ihm interagieren.
Yuki und seine elektronischen Kollegen werden die menschlichen Dozenten also erstmal nicht ablösen. Die Interaktion zwischen Studierenden und Maschinen aber will Handke vertiefen. Aus den Daten über den Wissensstand der Hochschüler hat er Dialoge für eine Robotersprechstunde programmiert. Dort beantwortet Yuki Fragen nach Prüfungsthemen und Terminen. Außerdem gibt er säumigen Studierenden wohlklingende Ratschläge.
Do not procrastinate. There may be a lot of things that try to distract you, but stay focused.
Thank you.
Hat Europa Pop-Appeal? Das ist gleich die Frage bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop, gerichtet an Sophie Passmann, Autorin des Buches Alte weiße Männer, in dem sie genau diesen attestiert, dass sie ein Problem seien, nicht nur in Europa. Was sie vorschlägt, das gibt's gleich um 15:05 Uhr. Ich bin Thekla Jahn. Tschüss.